Hallo Herr Rösner.
Hallo Herr Schenk.
Was sagen Sie denn zu dem Papier? Hat Sie das überrascht?
Also ich will mal mit dem Guten anfangen, dass sich drei wichtige Stiftungen darauf verständigt haben, den Finger in die Wunde des deutschen Bildungsföderalismus zu legen, ist eine verdienstvolle Angelegenheit. Zweitens, die Beschreibung der Problemlagen ist ziemlich umfassend, kurz gefasst, aber trotzdem meiner Meinung nach zutreffend. Was mich enttäuscht hat, muss ich ehrlich sagen, sind die etwas zaghaften Schlussfolgerungen. Denn am Grundprinzip des Föderalismus will man ja gar nicht rütteln. Das heißt, es soll alles weiterhin Ländersache sein. Und man vertraut darauf, dass ein neuer deutscher Bildungsrat, der gefordert wird, den ich auch für richtig halte, da so wichtige Empfehlungen gibt, dass es am Ende doch zu mehr Vergleichbarkeit kommt. Da habe ich tiefe Zweifel.
Dann gehen wir mal ins Detail. In dem Papier geht es ja letztendlich um die Frage, wie viel Bildungspolitik kann man zentral regeln und um wie viel sollten sich die Bundesländer alleine kümmern. Dass die alleinige Hoheit der Länder zu einer gewissen Unübersichtlichkeit und Reibungsverlusten führt, kann, glaube ich, jeder sehen. Wenn man es ein bisschen gemeiner sagen will, die Diskussion aber ist ja fast so alt wie die meisten Kultusminister und Bildungsforscher in Deutschland. Nur bei der Frage, warum man das nicht abstellt, da wird es interessant, denn in dem Papier heißt es, diese Koordinierungsprobleme haben System. Ist das so und woran liegt das denn, dass Reformen hier so langsam gehen?
Also dazu zwei Dinge. Das erste ist, es hat ja in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland nicht an Versuchen gefehlt, das Bildungswesen stärker zu vereinheitlichen. Der erste Ansatz stammt aus dem Jahr 1960, hieß Rahmenplan. Der zweite Versuch war der Strukturplan für das Bildungswesen, Jahr 1969. Das Ergebnis bei beiden Plänen war, dass sich einige Länder den Empfehlungen dieser Experten angeschlossen haben, andere aber bei ihrem System geblieben sind. Und im Ergebnis hieß das, die Unübersichtlichkeit wurde noch größer, anstatt das zu erreichen, was man erreichen wollte. Und das passiert nur dann, wenn man den Ländern die uneingeschränkte Kompetenz zugesteht, das Bildungswesen nach eigenem Gusto zu gestalten. Das halte ich für einen Fehler und ich fürchte, dass es bei einem neuen nationalen Bildungsrat, den die Stiftungen fordern, genau auf das Gleiche hinauslaufen wird.
Drei ganz konkrete Forderungen stellt das Papier ja auf. Bessere Ausstattung, da muss man, glaube ich, nicht viel drüber diskutieren, aber auch eine entideologisierte Bildungspolitik, also gemeinsame Bildungsziele, die alle Bundesländer untereinander vereinbaren und weniger Institutionen, weniger Schnittstellen, dafür klarer benennen, wer wofür verantwortlich ist. Regeln soll das alles ein nationaler Bildungsrat, den haben Sie gerade schon angesprochen. Ist das eine gute Idee in Ihren Augen?
Also ich fürchte, da ist zu viel Optimismus im Spiel und ich fürchte auch, dass die Länder von ihren Zuständigkeiten nichts abgeben werden. Warum sollten sie, wenn sie nicht müssen? Und aus diesem Grund vertrete ich schon seit geraumer Zeit die Auffassung, man muss zentrale Regelungen auch zentral regeln. Das heißt also, wie ist das Schulsystem aufgebaut? Wie heißen die Schulformen? Wie ist die Lehrerausbildung? Also das sind so Sachen, da könnte man schon eine gewisse Bundeszuständigkeit einfordern und den Ländern sagen, okay, für die Rahmenpläne, für die Inhalte, für die Curricula seid ihr als Länder zuständig. Man kann nicht alles zentralisieren, aber eine gewisse Ordnung, die die Bildungssysteme in den 16 Bundesländern vergleichbar macht, die ist meines Erachtens nur erreichbar, wenn es auch eine Grundgesetzänderung gibt und eine gewisse Zuständigkeit an den Bund übergeht.
Wenn man jetzt weniger Einfluss der einzelnen Bundesländer will, dann dürften in diesem angesprochenen Bildungsrat ja erstens nur Leute sitzen, die aus keiner Staatskanzlei Anweisungen entgegennehmen müssten und der Bildungsrat müsste auch irgendwo angesiedelt sein, wo die Länder nicht reinreden können. Wenn man ehrlich ist, gibt es da nur den Bundespräsidenten, oder?
Dem Bundespräsidenten steht es ja frei zu sagen, ich berufe eine solche Kommission ein. Könnte er ja machen. Und er müsste dann in diese Kommission auch Leute holen, die nicht im Verdacht stehen, die Interessen einzelner Länder zu verfolgen oder ausgesprochen länderfixiert zu sein. Das könnte man machen. Es gibt genug Kritik. Aber dann müsste man dieses Gremium auch ermutigen, zu sagen, sagt auch Dinge, die von der Politik nicht auf Anhieb für gut gefunden werden, sondern im Interesse der Sache empfehlt die Dinge, die ihr für richtig haltet. Und das könnten sein Wissenschaftler verschiedener Provenienz. Das könnten sein, da bin ich zuversichtlich, dass sie gut sein werden, Vertreter der Wirtschaft und das müssten Vertreter der Gewerkschaften sein. Wenn man sich da auf eine vernünftige Zusammensetzung verständigen würde, könnten auch gute Ergebnisse dabei rauskommen.
Immerhin ein Kritikpunkt aus dem Papier scheint sich ja just heute aufzulösen, das Kooperationsverbot. Das besagt eigentlich, der Bund darf sich gar nicht in die Bildung einmischen, selbst wenn die Länder das wollten. Er darf auch nichts bezahlen, außer Gebäude und Einrichtungen von Hochschulen. Das wird wohl heute im Bundesrat gekippt. Macht das Ihrer Ansicht nach Sinn?
Das Kooperationsverbot Kooperationsverbot an sich war schon blanker Unfug. Das ist ja 10 Jahre alt. Da kann man mal sehen, wenn man einmal so etwas in die Welt gesetzt hat, wie lange es braucht, um so einen Blödsinn zu korrigieren. Das heißt, es ist damals auf Betreiben des hessischen Ministerpräsidenten eingeführt worden und in Verhandlungen zwischen Stoiber und Müntefering für den neuen Föderalismus so ausgehandelt worden. Habe ich für einen großen Fehler damals gehalten. Ich war entsetzt, dass die Länder noch nicht mal bereit sein durften, weil dem Koch das nicht gefallen hat, Geld vom Bund anzunehmen. Auslöser war damals eine großzügige Investition des Bundes in den Ausbau von Ganztagsschulen. Und das hat den Koch sehr gefuchst und das hat er als Eingriff in seine Autonomie betrachtet. Das heißt, man darf noch nicht mal Geschenke annehmen. Also so weit ist es gekommen.
Und wenn das jetzt gekippt wird, ist das dann vielleicht der erste Schritt zu einer bundesweit koordinierten Bildungspolitik?
Ach, ich bin so lange in dem Geschäft, dass ich da gewisse Zweifel habe, dass sich da grundlegend noch etwas ändert. Das hindert mich aber nicht zu sagen, was ich für richtig halte. Also ich gehöre nicht zu denen, die aus Angst vor dem Tod Selbstmord begehen.
Also Ihr Fazit, wenn das Papier und der Bildungsrat, der dort gefordert wird, was bringen soll, was muss dann geschehen?
Da muss ein solcher Bildungsrat ermutigt werden, auch quer zu denken, auch neue Wege zu beschreiten. Dann muss der Bildungsrat auch ermutigt werden zu sagen, wenn es nicht anders geht, müssen wir Artikel 73 oder 74 des Grundgesetzes ändern und dem Bund einfach mehr Zuständigkeiten zuweisen. Also eine Grundgesetzänderung ist ja eigentlich so exotisch nun nicht. Das passiert ja alle Nase lang. Nur in diesem Bereich tut man gerade, als würde man da eine Tabuzone beschreiten. Und das halte ich für Quatsch.
3 große Stiftungen fordern in einem gemeinsamen Positionspapier weniger Kleinstaaterei bei der Bildungspolitik, mehr einheitlich Regeln. Umsetzen soll das ein nationaler Bildungsrat. Gute Idee, aber da muss man noch tiefer eingreifen. Ins Grundgesetz sagt unser Interviewpartner Ernst Rösner, er ist Bildungsforscher. Vielen Dank für das Gespräch.
Bitte sehr.